Now recording. Okay, klingt schon mal gut.
Das klingt gut, ja.
So, wollen wir noch mal schauen, ob jemand noch... ob jemand noch rein will?
Ja, lass uns noch kurz warten.
Ja, ich habe es noch mal auf Twitter geschrieben und so weiter. Das war bei den letzten Q&A... schon ähnlich, dass das Interesse und so weiter von vielen da ist und dann vergessen es einige oder sonst was. Da muss ich mir vielleicht mal in Zukunft mal noch was einfallen lassen, wie die Leute besser daran erinnert werden.
Best vielleicht einen Livestream ins Spiel gleich machen.
Das kann sein, keine Ahnung, wie viele gerade am Zocken sind oder sowas. Discord nicht lesen oder sonst was. So. Naja, 18:01. Also wie gesagt, es wird ja aufgenommen. Insofern kann danach auch jeder sehen, was ist. Also wenn du jetzt oder ihr beide die Einzelnen seid, die gerade zuhören, dann habt ihr dann einen großen Vorteil und könnt eure Fragen...
Das wäre ja echt ein Ding, wenn nur zwei Leute kommen.
Ja, also nachdem irgendwie auf Facebook irgendwie 70 Leute geliked haben, wäre das irgendwie komisch. Und so viele hier rumeideln. Schauen wir mal. Vielleicht joinen ja noch ein paar.
Ja, zum Beispiel das Angebot total nett finde. Also das ist...
Dann fang ruhig an.
Lass mich doch einfach anfangen. Mit einer ganz einfachen Frage.
Ich kann ja nicht mehr selber Fragen stellen oder so.
Na, ich habe ja gerade schon gesehen, du hast auf Twitter, hattest du gerade auch noch eine Nachricht rumgestellt bezüglich der NDA. Und da hattest du mir eigentlich schon so halb die Antwort gegeben, was du davon hältst. Also praktisch den zahnlosen Tiger nanntest du es.
Ja.
Die Frage ist einfach für uns jetzt, wie effektiv kann eine NDA einen wirklich im Streitfall effektiv schützen? Also, und falls nicht, wie kann man sich überhaupt ein wenig vor Nachahmung oder ja, Übernahme von Ideen praktisch schützen?
Also Ideen sind ja grundsätzlich erstmal überhaupt nicht zu schützen.
Ja, das ist richtig.
Die einzige Ausnahme sind Patente.
Ja.
Und im Prinzip kann man es nur bei Pitches und so weiter mit Verträgen machen, die dann halt die Nutzung untersagen.
Ne? Ja.
Und was natürlich geschützt ist jederzeit, sind die konkreten Ausführungen. Also wenn jetzt jemand reinkommt oder was nutzen will, dann darf er natürlich nicht irgendwie die konkreten Grafiken oder auch die Engine oder und sowas, das darf er natürlich nicht benutzen. Was man nicht schützen können würde, ist, wenn jetzt jemand sagt, ja, ich mache ein Spiel, und das ist auch gut so, ich will ein Spiel machen, wo man mit einem Raumschiff durch den Weltraum fliegt. Oder sowas. Ne? Also oder wo man mit einem Elefanten über Steine springt oder irgend sowas. Das, so eine konkrete Idee wird nie schützbar sein. Ja. Na, da ist dann viel eine Frage, wie gesagt, der Verträge, na, ob sich jemand im Zweifel vertraglich dem Entwickler gegenüber oder auch bei Agenturen und so weiter ist das Gleiche, haftbar macht. Und ob man das dann nachweisen kann, dass das zum Beispiel nur von mir stammt. Also viele Entwickler packen dann durchaus Code rein in Teile, die dann eventuell obfuscated sind, wo man dann nachweisen kann, dass es von einem stammt oder sowas. Ja. Wobei ich ehrlich gesagt noch nie dann irgendwie da einen Publisher gesehen habe, der dann irgendwie einfach so ein, also mal von damals mal von ein paar asiatischen, chinesischen Publishern, die dann einfach mal so ohne Zuckern die Sachen verwenden, die schon programmiert wurden. Ne?
Ja.
Aber ja, wenn du jetzt diese super exklusive Idee hast, dann ist das, nee, das halt...
Vielleicht nochmal darzulegen, das Problem, das sieht einfach bei uns so aus, dass unser Spiel halt oder die Idee zu unserem Spiel, die schon relativ weit fortgeschritten ist, ne, eine recht kleine Sache ist und da demnach halt auch sehr, sehr schnell zeitnah nachgebaut werden könnte. Und wir sind jetzt praktisch an einem Punkt, wo wir halt nach Kooperationspartnern suchen und vielleicht auch einen gewissen Teil auch Projektfinanzierung nochmal mit Leuten reden möchten, Und ja, da ist einfach so der Punkt, wo wir halt sagen, ja, das Ding ist wirklich nicht sehr groß, das ist schnell nachgemacht, so, ne? Und dann ist halt so eine Zeitfrage, so eine Momentumfrage, die man da verliert, wo es so vielleicht mal um 1-2 Monate gehen kann, ja, die einen dann vielleicht ein bisschen ärgern kann.
Ja, also klar, also grundsätzlich sollte man immer an Verträge und so weiter denken, ne? Das geht bei Spielepublishern, die irgendwie Prototypen pitchen, genauso wie eine Agentur, die eine Werbekampagne pitcht oder sowas. Mhm. Und da ist es teilweise noch krasser, weil da ist es ja teilweise wirklich bloß die Idee.
Ja.
Na? Und da hat man das dann schon oft erlebt, dass dann diese Ideen ihm genutzt wurden und dann halt mit anderen Grafiken oder mit einer anderen Agentur oder um sowas umgesetzt werden. Ja. Ansonsten ist es halt, ist es auch Teil der Business Development Strategie, die man dabei beachten muss. Ne? Gerade mal Investoren, die sind oft gar nicht so sehr interessiert an irgendwelchen konkreten Sachen. Ne? Also, sondern die sind zum Beispiel am Team, am Know-how. Ja,
die Umsetzung.
Und an der Umsetzung und an Weiterentwicklung interessiert. Also das geht von Investoren bis zu großen Unternehmen, ja. Also wie viel hat ein Google ganze Startups gekauft, die Produkte eingestellt und nur das Team übernommen? Mhm. Ja. Also das ist irgendwie eine ganz übliche Sache, das so zu machen. Ne? Und das ist dann dabei eben auch relevant.
Also würdest du so weit gehen zu sagen, dass die NDA eher eine psychologische Wirkung hat?
Ja, es hat eine psychologische Wirkung, natürlich. Ich meine, rein theoretisch ist es durchsetzbar. Die Frage ist, ob man es am Ende beweisen kann.
Ja, ja.
Also da wird ja jetzt keiner, du wirst ja jetzt nicht irgendwie pitchen, ich habe ein Spiel, wo ein Elefant über Blöcke springt und alle dritten Male fliegt ein roter Punkt daraus. Und dann wird er genau das Spiel machen.
Nee.
So, ja. Im Zweifel wirst du vielleicht pitchen, ja, ey, ich habe da ein cooles Ding mit Cryptocurrency und wir werden da eine Blockchain dazu verwenden und so, und dann wird irgendwann ein Spiel mit einer Blockchain kommen oder irgend sowas, weißt du? Ja. So, wie willst du denn das wissen? Ja, also Blockchain ist jetzt keine neue Erfindung, das ist jetzt keine neue Erfindung.
Ja.
Ne? Also, da wird ja jetzt keiner irgendwie genau diese Spielidee und irgendwie, weiß ich noch, sogar noch die Texte abschreiben, die du in deinem Pitch drin hattest oder irgend so.
Ja, im Grunde genommen ist eigentlich alles das, was ich eigentlich schützen will, eigentlich gar nicht schützbar.
Und ja, in der Regel schon.
Ja.
Na? Gut, okay. Also die konkrete Ausführung ist immer schützbar.
Na? Ja, das
ist klar. Auch bis zu einem gewissen Ableitungsgrad. Na? Also als Beispiel beim Ableitungsgrad Sachen, die ähnlich sind. Ne? Also wenn es gab mal eine bekannte Entscheidung aus Bayern, da hat dann jemand einen, was war das, glaube ich, einen rothaarigen Kobold oder einen rothaarigen Zwerg gemacht, der bei einem Klempner gearbeitet hat oder irgend sowas.
Ah ja.
Also, so, na, nee, der sagt, ja komm, ich kenne auch Pumuckl und das ist einfach zu nah dran oder irgend so. Ne? Aber das sind dann irgendwie Einzelfallfragen. Ja, das Gleiche gilt bei, findest du bei mir auf dem Blog auch einen Artikel, das Gleiche gilt zum Beispiel mit Spielregeln. Also rein theoretisch sind Spielregeln schützbar, ja, aber das muss halt schon mehr sein als bloß, ja, wenn ich eine 2 würfel, gehe ich 2 Schritte vorwärts und wenn ich eine 3 würfel, gehe ich 3 Schritte vorwärts oder irgend sowas. Ne? Das muss schon eine konkrete Ausfertigung sein, weil ansonsten würde man ja dann auch wieder irgendwie Innovationen wieder.
Ja klar, wir würden ja heute immer noch Doom spielen und nicht keinen anderen Shooter kennen. Ne? Das ist ja
genau.
Ja,
wenn ich, sagen, ja. Ich darf keine Monster abschießen, sobald ich das sehe, kann keiner mehr einen Spieler machen, wo man irgendwelche Monster abschießt, ne? Dann wird es halt nur noch Doom geben oder irgend sowas. Genau, das ist die Sache. Am Ende kommt es auf die Einzelheiten an und am Ende kommt es dann natürlich auch mal an, dass man sich bei einem Pitch clever anstellt. Ja, dass man einfach einen Unique Selling Point hat, den man als Entwickler weitergibt. Warum sollte ein Publisher mit mir arbeiten? Ja, warum wollen sie denn? Ja, weil sie selber nicht das Know-how haben und so weiter. Ne?
Ja, das ist eigentlich schon eine gute Antwort, weil ich ja einfach wissen wollte, wie zahnlos ist die NDA tatsächlich? Und es geht da ja wirklich, wie du es jetzt gerade mir schon ganz gut erklärt hast, eigentlich eher um das Gesamtkonstrukt. Also wenn ich es gut vertreten kann, dass es auch besser von mir gemacht werden sollte, die Idee, und nicht von jemand anderem. Dann
genau.
Ja, genau, ich verstehe das schon jetzt, okay.
Ja, ich hab mir das Know-how erarbeitet. Es kann ja auch durchaus sein, dass ihr euch, weiß ich nicht, das technische Know-how, dass ihr den besten Netzwerkcode
der Welt
programmiert habt, den es geben kann und. Ne? Dann gibt es eigentlich keinen Grund, warum das ein Entwickler dich dabei übervorteilen sollte. Aber das geht am Ende geht's in Details rein, ja. Das ist dann eine Frage, nicht zu viel rausgeben, bevor man irgendwie, weiß ich nicht, auch mal tatsächlich gesprochen hat, wie viel Geld zahlt denn der Publisher und wie sind denn Verträge und so weiter, ja. Vielleicht am Anfang eben wirklich nur eine Art Prototyp, nicht mit den finalen Grafiken, noch nicht das gesamte Game Design Dokument natürlich irgendwie gleich beim ersten Pitch rübergeben. Und im Zweifel trotzdem noch gleichzeitig einen Vertrag. Ne?
Also, die NDA wird sich auf jeden Fall unterzeichnen lassen.
Natürlich sollte man sich das unterzeichnen. Am Ende ist es so ein bisschen mein Professor irgendwie im zweiten Semester oder sowas, meine Uni hat mal gesagt, Verträge sind zum Vertragen da.
Ja.
Und das stimmt zwar nicht, da kommt das Wort nicht her, aber von der reinen Logik her stimmt das halt irgendwo schon. Ja, weil natürlich Leute sich tendenziell weniger streiten, wenn sie glauben, dass das in Verträgen steht, dass sie es nicht dürfen.
Mhm.
Ja, wenn da natürlich totaler Unsinn drin steht, ja, wie, weiß ich nicht, ich muss 20 Mal am Tag hoch und runter springen, ja, dann weißt du, ja, das kann ich keinen. Ne? Also, aber wenn das zum Beispiel erst ein Anwalt angucken muss und, oder wenn sie dann einen Rechtsstreit wieder riskieren, dann wird es dann auch wieder kein Publisher riskieren.
Klar.
Ja, also das Schlimmste ist ja, stell mal vor, du hast ein Spiel gemacht, deswegen und hast ein Spiel entwickelt und das Ding ist, weiß ich nicht, in der Produktion, das ist in der Vermarktung und plötzlich gewinnt irgendein Entwickler einen Rechtsstreit. Das wird ja kein Publisher riskieren. Was sind das für Kosten? Ja, das sind ja schnell dann siebenstellige Summen weg. Ne? Das ist der eine Grund, warum ich so viel Indies und so weiter sage, so, pass auf, ey, ihr dürft keine Verträge mit Freelancern machen, ohne dass ihr euch ganz klar im Klaren seid, dass ihr die Rechte übertragen habt und sowas, ja. Stell mal vor, der verklagt euch irgendwann mal und dann dann müsst ihr plötzlich euer UI da ersetzen von den ganzen Kosten so des Rechtsstreits.
Das wird teuer.
Mal abgesehen oder sowas. Und das macht aber jeder. Also, weil gerade jetzt in den Zeiten der Förderung, das ist Wahnsinn, was da teilweise abgeht. Ja, die Leute sagen, ja, wir sind Freunde und wir programmieren das zusammen. Und so, ja, da kreuzen mir die Fußnägel hoch als Rechtsanwalt. Ja.
Das kann ich mir vorstellen. Na? Und die Höhe der Vertragsstrafe, wonach bemisst die sich? Also ist das einfach so eine Luftnummer oder folgt ihr irgendwie?
Theoretisch kannst du 50 Millionen da reinschreiben. Ne? Also
das ist
erstmal möglich, eine Frage, ob jemand unterschreibt.
Ja, klar.
Ich kenne genug Investoren oder weiß ich nicht, auch sagen wir selbst Leute, ich glaube, so ein Klaas Kersting oder sowas hat mir das irgendwie mal vor 10 oder 15 Jahren gesagt, so, ja, ein NDA mit einer Vertragsstrafe wurde ja nicht unterzeichnet.
Gut, also das ist schon fast gar nicht mehr Usus, ja?
Ja, das kommt natürlich, weißt du, das ist natürlich jetzt auch wieder eine Einzelfallfrage. Natürlich gibt es irgendwie ganz große Verträge und wo es um viele Millionen geht, wo es natürlich wieder Usus ist und so weiter. Ja.
Fallbasis.
Ja, natürlich ist eine Fallbasis. Es ist irgendwie eine Mischung des Juristischen und des Business Development. Das ist natürlich auch eine Frage der Länder. Habe ich eine Chance, meine Rechte durchzusetzen und so weiter, ja? Also, und
Gott, oh Gott.
Bloß jetzt irgendwie, also ich werde die anderen Fragen auch beantworten, ja? Das sind halt so einfach die Infos. Als Beispiel, ich habe mal irgendwann mal einen Vertrag gemacht, da sollte jemand, oder prüft das, wollte jemand seine Spiele an Tencent verkaufen. Ja, und die von Tencent haben alles unterschrieben. Ja, NDA, Publishing-Vertrag und so weiter. Am Ende haben sie kein Geld überwiesen, haben das Spiel selber rausgebracht. Ja, verklagt mal Tencent in China. Viel Spaß.
Ja, viel Spaß, ja.
Ja, da kannst du noch 20 Mal die Sachen haben, wenn du da nicht im Code sicher bist, dass du, weiß ich nicht, die Server abschalten kannst oder die Assets da rausziehen kannst und so weiter. dann kannst du noch 20 mal. Ich meine, Tencent ist irgendwie der chinesische Staat, ja?
Ja. Und das gilt auch den Fall, wenn man dann im Vertrag stehen hat, dass der Gerichtsstand in Deutschland wäre?
Ja, also mal die Frage, ob das klar ist, dann verklagt die Deutsche, ja und? Dann hast du in Deutschland einen Titel. Dann hast du 5.000 Euro für den Titel ausgegeben in Deutschland und?
Interessiert trotzdem nicht, ne?
Ja, aber wen sollen die das interessieren? Ja, also auch da kommt es natürlich an, wenn die das dann wieder auf Steam wieder raufpacken würden, dann könnte man dann wieder an Steam rangehen und können sagen, hier, ich habe einen Titel und die haben gar keine Urheberrechte daran und so weiter. Ja, aber das sind jetzt natürlich, also ich werde immer wieder in alle Richtungen drängen. Aber deswegen ist immer klar, deswegen auch, was man jetzt so in so einer Q&A jetzt hier sagen kann, es sind immer wieder Einzelfälle, die man sich angucken muss. Und da sind wir ehrlich, am letzten Ende ist es das, woran wir Anwälte was verdienen.
Ja. Okay, gut. Ja, das ist schon mal gut zu wissen. Und,
dass man Erfahrungen hat, wie handhabt man was, dass man das halt einfach schon dutzende Male gemacht hat. Und das ist das Gleiche, ob das nur bei mir ist oder bei einem Kai-Bodensieg oder sonst was. Ja. Mhm. Wir haben halt schon so viele Verträge gesehen und auch Sachen erlebt, dass man halt weiß, wie man damit umgehen sollte. Und wir machen dann halt dann keine Standardfehler oder so. Ja. Aber ja. Deswegen lohnt es sich immer, über Publishing-Verträge drüber zu gucken und so weiter, weil in Publishing-Verträgen sind auch immer wieder die Standardfehler drin. Mhm.
Kann man in so einer Q&A fragen, auch was das ungefähr für ein Preispunkt wäre?
Preispunkt? Also normalerweise arbeite ich auf einen Stundensatz, aber das kommt auch im Detail an. Also je nachdem, wie viel das dann ist, dann schickt mir das rüber,
ja,
das okay. Und dann mache ich immer ein faires Angebot und dann also meistens haben wir das über alle geregelt, ne? Aber ich mache meistens auch einen Stundensatz und wenn dann ein Vertrag zu prüfen ist, dann sagt man vorher, wie viel Zeit nimmt das in Anspruch, ne? Und dann wird man sehen. Ne? Und da muss man sehen, wenn der eine sagt, ja, naja, so viel Geld habe ich aber nicht, muss sagen, ja, kann man das noch machen, gibt es Alternativen oder so. Das muss man halt absehen. Und das kann dann von 500 Euro sein bis zu 50.000 Euro, je nachdem, wie umfangreich die Verträge sind. Ne? Ich beantworte erstmal noch von dem Kollegen gerade mal, was hat er gesagt? Also ich lese es bloß vor, weil er hat das bloß geschrieben, damit es dann im Voice, im Recording ist. Er hat gefragt, welche rechtlichen Aspekte, Fallstricke muss ich beachten, wenn ich in meinem Mobile Game kaufbare Inhalte, zum Beispiel einen Adblocker, anbieten möchte. Okay, also das ist natürlich eine Frage, wo ich alleine jetzt um die 2 Stunden reden könnte. Ja, aber kaufbare Inhalte, einen Adblocker in einem Spiel anbieten, habe ich noch nicht gemerkt. Also grundsätzlich, sobald man kaufbare Inhalte hat, was ja dann auch gleichzeitig bedeutet, dass man wahrscheinlich in dem Spiel Daten speichert, und auch Nutzerdaten hat, dann muss man daran denken, dass man eine valide Datenschutzerklärung braucht und weiß, wie man mit diesen Daten umgeht und dass man die User darüber aufklärt. Sollte man natürlich auch eine valide AGB haben, die mit Nutzerdaten umgehen kann, mit Items umgehen kann. Wann können Items wieder entzogen werden? Was ist, wenn die Leute nicht bezahlen? Was ist, wenn die ihr Payment zurückziehen oder wenn das in Wirklichkeit der 11-jährige Sohn war, der die Kreditkarte missbraucht hat und so weiter. An diese Sachen muss man natürlich denken. Dann sind sicherlich an Jugendschutzaspekte zu denken. Wie bewerbe ich diese Sachen? Da sind die bekannten BGH-Rechtsprechungen zu beachten. Wie darf ich Jugendliche ansprechen und so weiter. Wenn man jetzt kaufbare Inhalte hat, die auf Zufall basieren, dann muss man darauf achten, dass man da nicht in den Glücksspielbereich kommt. Die App Stores haben teilweise jetzt Bedingungen, dass man zum Beispiel die Glückschancen offenbart, was in welchen Truhen und so weiter drin ist, mit welcher Wahrscheinlichkeit ich Item X bekomme und ähnliches. Ja, und dann das Standard, was man in AGB natürlich braucht, von wenn man da chatten kann und wie man mit User-Generated Content umgeht und so weiter. Ne? Das sind so die Standard, also AGB, Datenschutzerklärung, das sind, glaube ich, die relevanten Sachen, die man dabei haben sollte. Ansonsten kannst du natürlich in alle Bereiche wieder reingehen. Ne? Ich darf natürlich keine fremden Grafiken dabei missbrauchen und was nicht alles. Ne? Oder ich darf natürlich auch nicht, wenn du jetzt an Adblocker denkst, ich muss natürlich aufpassen, dass ich da jetzt nicht irgendwas verkaufe, was vielleicht wiederum andere Apps beeinträchtigt und ähnliches. Ne? Das könnte ich mir jetzt bei diesem Beispiel daran denken. Ne? Also wenn ich damit andere Konkurrenten eventuell schädige, weil ich da irgendwas anbiete und so weiter. Oder wie ich... Was waren sonst die großen Fragen? Kannst du ja da nochmal...
Hört ihr mich?
Geht das? Ja?
Ja, wir hören dich.
Okay. Ja, das mit dem Adblocker war eine ungünstige Formulierung. Also es ist so, man hat ein Payment-Item und dann bekommt man keine Ingame-Werbung mehr.
Ach so.
Genau.
Okay. Alles klar.
Gibt es eventuell, also muss ich mir irgendwie Gedanken machen über Quittungen oder ob ich von diesen Kaufverträgen, die dann eigentlich ja über den Store abgeschlossen werden, ja, dass ich da irgendwelche Daten aufhebe?
Ja, das kommt jetzt auf die konkrete, Ausgestaltung an. Natürlich, die großen App-Stores übernehmen Großteile. Ja, also das heißt, wenn du tatsächlich komplett alles über den App-Store abwickelst, also das komplette Billing, Rechnungsstellung, dann hast du damit überhaupt gar keine Probleme. Nur wenn du selber, dann musst du auch, dann kriegst du ja auch jetzt nicht ein einziges Item in deine Buchhaltung, sondern dann kriegst du ja hier, ich habe 1.000 Euro für dich eingesammelt. Die musst du dann natürlich versteuern, Umsatzsteuer, was auch immer, Buchhaltung ganz normal ordentlich machen. Wenn du das über irgendwelche alternativen App-Stores machst, die das nicht anbieten, und wenn du dann ganz normale Payment-Möglichkeiten hast, ja, was ja bei Android zum Beispiel möglich ist, gerade wenn man in anderen Ländern ist, wo vielleicht der offizielle App-Store nicht so groß ist, dann muss man natürlich für jedes eine Quittung bzw. Rechnung ausstellen. Man muss das verbuchen, man muss sehen, fällt darauf Umsatzsteuer an, ja, nein. Da gibt es aber teilweise auch APIs und Payment-Anbieter wiederum, die das wiederum übernehmen. Da würde ich einfach mal Recherche machen. Da würde ich mir jetzt keine Gedanken machen, das extra einzuprogrammieren. Wichtig ist, dass das Geld, was bei einem ankommt, das muss man halt ordentlich verbuchen. Ja, wenn das nur vom Payment-Anbieter ist, dann muss man natürlich nur diese eine Zahlung ansonsten verbuchen.
Ja. Okay, danke.
Ja. Ansonsten beim Adblocker musst du natürlich, wenn die Werbung unterdrückt wird, bei allen möglichen bestätigen, es darf jetzt kein Nutzer getäuscht werden oder irgend sowas. Ne? Also da darf jetzt nicht sagen, okay, es ist alle Werbung weg und dann kommt aber, weiß ich nicht, nur noch die kleine Textwerbung unten. Na, also es muss alles ordnungsgemäß beschrieben sein, was passiert, es muss darüber aufgeklärt werden, wie lang läuft dieses Item und so weiter, ne? Oder werden dadurch Daten wieder umgespeichert, dann muss man das eventuell in die Datenschutzerklärung aufnehmen und so weiter. Ja. Das sind doch nicht so die bei dem, aber ansonsten ist es ja Standard, du sagst ja, wenn ich bezahle, dann wird keine Werbung eingeblendet. Sonst noch Fragen? Seltsamerweise kommt keiner mehr sonst groß reingehört, aber also habt ihr mich jetzt exklusiv?
Wenn das dich nicht stören würde, würde ich dann dir noch eine Frage stellen.
Ja, hau rein, also wir haben noch eine halbe Stunde oder so.
Ja, okay, super, okay. Ja, es geht da, also jetzt mal einen fiktiven Fall, der mich jetzt sehr interessiert auch einfach, ja. Die Ausgangssituation ist wie folgt. Unternehmen A besteht jetzt aus 3 Gesellschaftern, die alle zu gleichen Teilen Anteile am Unternehmen halten, ja? Mhm. Dann haben wir halt praktisch Unternehmen A, das Projekt 1 fertiggestellt. Ja, das ist also unser erstes Projekt zusammen gemacht und das beinhaltet ja auch Game Design und Technologie. Und nun wollen wir ein zweites Projekt starten, welches aber auf dem Design und der Technologie von dem ersten Projekt basiert. Stellen aber fest, das Projekt 2 lässt sich eigentlich nicht mit der Ausrichtung von dem Unternehmen vereinen, also möchten wir ein zweites Unternehmen gründen, entweder als untergeordnete UG oder was auch immer, ne, in der wir halt dieses Projekt dann halt realisieren wollen. Und dann stellen sich jetzt für mich so ein paar Fragen, wie hat denn jeder Gesellschafter aus der Firma A dann den gleichen Anspruch an der Firma B? Ja, weil wir halt ja das zusammen entwickelt hatten, das erste Projekt. Und da wollte ich einfach mal wissen, ob sich da halt praktisch schon automatisch dann halt irgendwie ein Anspruch für jeden gleichermaßen dann halt praktisch herausstellt. Und ist denn ein Unternehmen B dann notwendiger eine komplett eigenständige Firma oder kann man ja die in irgendeiner Form halt der ersten Firma irgendwie unterordnen?
Also das sind ja jetzt viele Fragen auf einmal. Ja. Ich versuche es mal zusammenzufassen, wenn ich irgendwas falsch verstanden habe, korrigiere mich sowas, damit eben auch die Leute, die vielleicht später mal das Recording anhören, ja, mitkommen. Also im Grundsatz musst du erstmal Gesellschaftsrecht und zum Beispiel Dinge wie Urheberrecht und so weiter trennen. Ne? Gesellschaftsrecht, wenn du jetzt als GbR bist, dann ist alles, was ihr in dieser GbR zusammen macht, verpflichtet und berechtigt euch zu gleichen Teilen. Ne? Außer man hat im GbR-Vertrag wieder was anders geregelt. Ja? Das heißt, und es wären dann auch, dann ist man Miturheber, ne? Wenn jetzt alle an so einer Engine oder ähnliches arbeiten, dann haben alle die gleichen Rechte daran. Wenn jetzt an diesen beiden, zum Beispiel, wenn da jetzt A, B, C an dieser GbR beteiligt sind und jetzt aber an einer neuen GbR nur A und B sind, dann kann C unter Umständen sagen, nein, ihr dürft da diese Engine nicht verwenden, weil ich habe ja diese Rechte.
Interessant, ja.
Na? Also da müsst ihr aufpassen, weil wenn der kann das im Zweifel je nach Konstellation untersagen. Das ist so ein bisschen vergleichbar wie, weiß ich nicht, drei Leute singen in einer Band, ne? Und dann scheidet irgendwann einer aus und darf diese Band dann das weiter singen oder einen neuen Sänger sogar aufnehmen und so weiter. Ne? Da hat man jetzt nicht unbedingt die gleichen, aber vergleichbare Probleme. Insofern ist da auf jeden Fall anzuraten, dass man da Verträge macht, ne? Also wenn das da ernst ist, würde ich auf jeden Fall einen GbR-Vertrag machen, der solche Sachen regelt. Ne? Da kann man ja natürlich regeln, dass jemand, wenn Gesellschafter A und B die Sachen, die da entwickelt werden, nutzen wollen, ohne dass C beteiligt ist, dann wird aber C zumindest zum Beispiel geldmäßig daran beteiligt. Mhm. Ja? Oder was zum Beispiel machbar, was umgedreht auch machbar wäre, ist, nur weil jetzt zum Beispiel das Spiel entwickelt ist oder sowas, ist ja die GbR rein juristisch zum Beispiel nicht weg. Ja? Also diese GbR besitzt dann noch die Rechte an der Engine. Und dann könnte eine neue GbR, könnte einen Lizenzvertrag mit dieser alten GbR schließen. Ja? Mhm. Das wird irgendwann ein bisschen kompliziert immer, weil eine GbR ja nur eine Gesellschaft ist. Na, deswegen ist alles ein bisschen sauberer, durchaus darstellbar, wenn man da Kapitalgesellschaften gründet und sei es ja halt ein UG. Na?
Ja, aber wir sind eine GmbH in dem Fall.
Was?
In dem Fall wäre es eine GmbH.
Ja, oder also eine UG ist ja auch eine GmbH. Ne? Steht auch im GmbH-Gesetz.
Ja.
Aber oder eine GmbH oder eine AG oder was auch immer, dann ist es noch ein bisschen sauberer darstellbar. Und dann besitzt diese Kapitalgesellschaft eben die Rechte und die lizenziert das an die anderen und die kann das auch. Ne?
Okay.
Weil die GmbH ist ja eine eigene Rechtspersönlichkeit. Ja, und dann kann der Geschäftsführer sagen, ja, ich lizenziere das raus. Ob dann der Gesellschafter C irgendwann mal, wenn dann dadurch durch das Lizenz Abkommen Geld kommt, ob der dann natürlich irgendwie Gewinnansprüche hat, das mag dann wiederum ein anderes Thema sein. Aber er kann dann bei einer GmbH in den meisten Konstellationen erstmal nicht untersagen, nö, ich will das nicht, dass das rauslizenziert wird. Ja? Also auch da gibt es wieder hunderte Kleinigkeiten, ne? Wenn der Geschäftsführer das dann irgendwie wieder kostenlos rausgibt, dann ist das vielleicht wieder eine Geschädigung des Gesellschaftervermögens und so weiter, aber wollen wir es nicht zu kompliziert machen. Ne?
Ich denke, Sie haben ja schon einen ganz guten Fingerzeig gezeigt gerade.
Ja, das ist auf jeden Fall, also man sollte das nicht irgendwie vermischen. Ne? Irgendwie diese GbR mischt da oder programmiert da irgendwas und das wird dann irgendwann in einem anderen Projekt wiederverwendet, weil dann ist man natürlich schnell in einem ähnlichen Problem, wie ich das vorhin mit den Freelancern angesprochen habe. Ne? Mhm. Weil dann wird irgendwann vielleicht mal, dann verstreitet man sich irgendwie mit dem Gesellschafter C, ja, und der sagt dann, ja, nee, das durftet ihr alles gar nicht verwenden. Der rennt dann zum Anwalt. Ne? Dieser Anwalt ist vielleicht dann nicht irgendwie der allzu doof oder sowas. Und der wird dann erstmal die neue Gesellschaft in Anspruch nehmen. Im Zweifel wird ja sogar Unterlassung fordern. Ja, dann hat man vielleicht ein Spiel, dann muss man das aus dem App Store nehmen, kriegt man Ärger mit dem Publisher. Ja, wenn man dann nicht, weil der Publisher eventuell in einem Publishing-Vertrag unterschrieben hat, ja, ich besitze alle Rechte und so weiter. Ich kann darauf uneingeschränkt zugreifen. Das sind ja Standardklauseln, mit die gefährlichsten Standardklauseln, die man in Publishing-Verträgen haben kann. Ja, wenn du da mal bei mir auf dem Blog guckst, hatte ich mal für MFG mal so die 10 gefährlichsten Klauseln in Publishing-Verträgen referiert in Baden-Württemberg. Und da gehört die mit durchaus dazu. Ja, die viele wissen gar nicht, was die da teilweise garantieren. In Wirklichkeit haben sie die Rechte. Gar nicht. Also ich würde das immer sauber handhaben. Ja, wenn wir bei der Förderung sind, erst recht, dann geht es teilweise gar nach bestimmten Förderungsbedingungen gar nicht mit einer GbR. Ja, dann muss es eine Kapitalgesellschaft sein, was so ein bisschen als Hintergrund genau diese Probleme hat. Ja, dass man weiß, wo sitzen die Rechte. Und das sollte man immer machen. Und wenn es ein kleiner Vertrag ist, ne? Also die großen Probleme treten immer auf, dass man nicht weiß, besitze ich alle Verwertungsrechte an allen Grafiken, an allen Codebestandteilen und. Das ist somit das größte Problem, was man immer hat. Und wenn man das einfach sauber strukturiert, dann baut man sich ja selber eine Basis auf. Weil ja. Intention ist ja sicherlich, ihr entwickelt jetzt was und dann wollt ihr damit vielleicht profitiert. Vielleicht, wie gesagt, nochmal, vielleicht macht ihr den super Netzwerkcode, den ihr irgendwann dann an Epic rauslizenziert oder den ihr dann in den Epic Store packen wollt oder was auch immer. Oder wo ihr dann ein neues Spiel machen wollt, wo ihr dann einfach ein neues Brand drauf machen wollt. Und wenn ihr darauf nicht achtet, ja, und das ist so, was ich mit vielen kleinen Indie-Entwicklern sage. Wenn ihr am Anfang nicht darauf achtet, dass das juristisch sauber ist, dass die Verträge vorhanden sind, dann werdet ihr das irgendwann später in 2, 3, 4, 5 Jahren bereuen, weil ihr merkt, ja, ihr habt nicht alle Rechte, ihr kommt in einen Rechtsstreit, der zehnmal teurer ist, als der Anwalt das am Anfang gewesen wäre und sowas. Ne? Das lässt sich immer leicht sagen. Ich weiß, Geld ist immer mit so das Relevanteste bei vielen jungen Entwicklerstudios. Ne? Ja. Aber das ist halt so gleichzeitig eins der größten Risiken, die man dabei eingeht.
Verstehe. Danke.
Ne? Ja, ja, kein Ding. Also, wie gesagt, ich habe das auch gerade erst, das gilt übrigens auch mit Verträgen, gilt das alle. Ja? Ich weiß, gerade viele junge Leute, die aus der Games Academy oder Ähnliches wiederkommen, setzen sich zusammen und dann programmieren sie was und der eine hört auf, der andere fängt neu an und ach ja, nee, ich mache jetzt doch mein Studium fertig und ach nee, Oma ist krank, ich muss aufhören und so. Und am Ende weiß keiner, welche Codebestandteile haben wir denn wirklich am Ende alle zusammen gemacht und besitze ich wirklich an jedem Codebestandteil alle Rechte. Und das ist halt ganz, ganz gefährlich. Ne? Gerade wenn man das dann irgendwann ernster machen will, wenn man da tatsächlich mal Geld damit verdienen will, dann wird das halt extremst gefährlich.
Ja, ja gut, ich finde, all diese Antworten, die Sie mir gerade gegeben haben, das führt mich dann halt später noch zu Fragen, für den Fall, dass ich nochmal eine Gelegenheit habe, eine Frage zu stellen.
Ja, gerne. Aber jetzt ist die Jenny irgendwie in den Chat gekommen, vielleicht hat sie eine
Frage. Ja, natürlich, klar, natürlich.
Oder auch nicht.
Vielleicht finden Sie es.
Dann mach weiter. Vielleicht, sie kann ja auch gerne, also wir haben gesagt, sie kann einen Tipp.
Ja, mich kann man gerne unterbrechen, ich habe ja schon so viel gefragt.
Ja, Also, wie gesagt, 25 Minuten sind noch.
Ja.
Sei froh, wenn du exklusiv bist, ja. Ich kann nicht mehr als einladen.
Ja. Also
rumeideln im Textchat, ist es denen ihre Sache.
Ich frage einfach weiter und wenn jemand eine Frage hat, dann kann er mich gerne
unterbrechen. Ja, ist gut. Also am Ende sind ja die Fragen, die du stellst, das sind ja genau die Knackfragen. Die werden irgendwann auch mal anderen helfen und so weiter. Und dafür ist ja diese Q&A da. Einfach um an die Leute zu helfen, weil ich glaube wirklich, dass es aktuell dass vieles in der deutschen Games-Branche daran hapert, dass ich viele von den Entwicklern eben dieser rechtlichen Rahmenbedingungen nicht so klar sind. Ja,
es ist ohnehin schon so interdisziplinär alles und dann kommt noch Recht hinzu, dann stehen sie alle, ich meine, allein schon die Betriebswirtschaftsgeschichte ist schon für viele Leute natürlich auch eine ganz
große Hammer. Aber eben das Business Development, Buchhaltung, Jura, das ist etwas, was viele mögen das auch nicht. Und ich meine, ich verstehe es am Ende. Ja? So, aber man muss darauf achten. Und ich meine, mit allen Problemen, die jetzt die Förderung gerade sicherlich hat. Aber das sind halt einfach Chancen, die man beiseite lässt. Ja? Und man sieht mit Dingen wie Steuern und Urheberrecht, man sieht da halt so viele junge Entwickler Chancen verlieren, weil sie an sowas nicht denken und weil sie davon keine Ahnung haben. Finde ich immer wieder schade. Ja. Weil wir könnten in Deutschland in der Games-Branche, glaube ich, viel weiter sein. Ja? Weil das Potenzial, das reine irgendwie Männerpotenzial, Entwicklerkapazität und Know-how und Kreativität, die ist vorhanden. Ja, aber es fehlen zwei Sachen. Das ist einmal irgendwie Geld. Ja, haben alle Angst, Geld zu verleihen in Deutschland. Ja, das ist etwas, was die USA groß voraus haben. Und wir haben halt sehr viel kreative Entwickler, die aber auf sowas wie Recht und so weiter irgendwie keinen Bock haben. Ne? Und daran scheitert es oft. Ne? Ist leider so.
Ah, das ist auch immer gekommen gerade, oder? Nee? Nee, doch nicht.
Ja? Ja, ich glaube ich gerade.
Nun gut.
Gut, dann frag weiter. Die Jenny hatte bloß gerade, sie will gar keine Fragen, sie will nur zuhören.
Das ist ach so, doch. Okay. Gut, dann würde ich einfach weiterfragen, weil das hat mich jetzt zur nächsten Frage gebracht. Und zwar, das geht dann halt rund um die Entstehung von Nutzungs- und Verwertungsrechten innerhalb einer GmbH. Mhm. So, jetzt haben wir die Ausgangssituation. Unternehmen A besteht aus drei Gesellschaften, wie eben gerade halt auch. Ne? Alle zu gleichen Teilen Anteile am Unternehmen. Mhm. Und Partner 1 hat jetzt ein Game Design erdacht und ist damit der Urheber erstmal der Spielidee. So, ja? Einfach nur Urheber. Aber die Frage ist jetzt, zu welchem Zeitpunkt entsteht sozusagen die IP oder welche Rechte entstehen, wenn das Produkt zum Beispiel jetzt in der Vorproduktion sich befindet und schon einen frühen Prototypenstatus hat oder das Spiel ist irgendwann fertig, ne, und welche Rechte entstehen an dem Augenblick? Also das sind so erstmal meine zwei grundsätzlichen Fragen da.
Ja, da kommt es natürlich auch sehr, sehr auf Details an. Deswegen kann ich nur mal so die groben Richtungen vorgeben. Also es gibt eine Besonderheit, wenn man Angestellter in einer GmbH ist, gibt es im Urheberrecht eine Vermutung, dass entstandene Werke und entstandene Verwertungsrechte beim Arbeitgeber liegen. Mhm. Ja? Dazu muss es aber wirklich einen Arbeitsvertrag gegeben haben. Also das reicht nicht bei einem reinen Gesellschafter. Ja? Das heißt, wenn ihr irgendwie euch da irgendwie Gehalt auszahlt oder ähnliches über einen Arbeitsvertrag, dann kann es tatsächlich sein, dass im Prinzip alles, was für diese GmbH im Rahmen dieses Arbeitsvertrags gemacht wird, das gehört der GmbH, außer es gibt andere Vereinbarungen. Ne? Dann sagen ja, ich kriege das, aber ihr müsst mir extra zahlen, wenn ihr das bei X verwenden wollt oder so. Ne? Das ist möglich. Aber wenn nichts geregelt ist, gibt es die Vermutung, dass es dem Arbeitgeber hat, weil dafür zahlt er ja das Gehalt.
Ja. Ja.
Bei einem Gesellschafter ist es nicht ganz so einfach. Da muss man dann die konkrete Art und Weise angucken. Also wenn er natürlich zum Beispiel, wenn der jetzt Gesellschafter ist, dann stellt sich die Frage, hat er das, während er für diese Gesellschaft tätig ist, eingebracht und so weiter. Da muss man dann mal auf den genauen Zeitablauf und so weiter gucken. Hat das mit Gesellschaftermitteln verwendet, hat das zum Beispiel auf einem PC programmiert, der GmbH gehört, hat das in einem Büro programmiert, die GmbH gemietet hat, Und solche Sachen. Das wären dann so eine Sachen, wo man sagt, okay, das hat er aber für diese GmbH gemacht. Ne? Da muss man, da ist dann immer schwer, da ist man das Spiel, also Grundsatz ist es so, dass eigentlich der Entwickler, derjenige, der Urheber ist, hat vermutlich immer alle Rechte. Ne? Die einzige Vermutung, die das erschüttert, sind die Angestellten.
Mhm.
Ne? Und dann kann sich aber auch noch ein bisschen was aus Gesellschaftsrecht ergeben. Ne? Aber auch wieder so eigentlich ein typisches Beispiel, dass man nicht einfach irgendwas rumentwickeln sollte, ohne Verträge zu haben, ohne sich im Klaren zu sein. Was ist, also, weil ich kann natürlich auch in der Freizeit irgendwas machen. Ne? Also ich kann angestellt, ich kann jetzt irgendwie Gesellschafter bei der XY Games GmbH sein und abends als Hobby programmiere ich noch irgendwie mein Netzwerkcode. Dann ist das nicht, und das mache ich zu Hause, nicht auf Mitteln, die dir GmbH gehören und so weiter, dann ist das nicht zwangsläufig Gesellschafter.
Also wenn ich jetzt richtig verstehe, ist es dann so, dass ich dann halt praktisch bis zu dem Zeitpunkt, wo eine Regelung stattfindet, wie zum Beispiel die Anstellung, ne, in einem Arbeitsvertrag an der GmbH, bis zu diesem Zeitpunkt wären wir vielleicht gut beraten, dann halt mit Rechteabtretung zu arbeiten.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Also dass man sich im Klaren ist, alles, was ich mache, ich kann ja auch einen gewissen Rahmen, kann ich auch eine Vereinbarung machen, kann sagen, pass mal auf, wenn ich Gesellschafter bin, das gehört dann in den Gesellschaftervertrag eventuell, aber es kann auch individual vertraglich gemacht werden. Alles, was ich jetzt mit Games mache, das kommt der GmbH zugute. Das darf jetzt nicht irgendwie einer anderen GmbH zugute kommen, weil es natürlich irgendwann mal schwer zu trennen ist. Weißt du? Also, haut dich abends auf Skype an oder auf Discord und sagt, hey, ich hab da die voll cool. Ja, ja, mach das doch mal. Und, ja, nee, das habe ich aber als Hobby gemacht dann später. Ne? Also da sollte man halt unter sich einfach fair miteinander umgehen, auch wenn man glaubt, man ist immer fair miteinander. Aber auch da gilt, wenn es später um Geld geht, dann sind die Leute plötzlich, dann kennen die plötzlich nicht mehr, dass man ja fair sein wollte.
Dafür sind die Verträge dann da, ne?
Dafür sind die Verträge einfach da. Ja, und wenn es ganz kurz ist, ne, wenn es im Prinzip auf dem Blatt Papier ist und sagt, alles, was ich mit Games mache, gehört der XY GmbH. Ne? So, dann bist du natürlich wieder in Diskussion, was ist, wenn der dann irgendwie, weiß ich nicht, eine Homepage programmiert oder irgend sowas, ne? Aber dann weißt du zum Beispiel, ja, wenn der jetzt einen Prototyp für ein neues Spiel mal selber ausprobiert und so weiter, dann ist es nicht relevant, ob der das jetzt auf Firmenmitteln programmiert und so weiter. Ne? Also das klingt sehr anwaltlich, so von wegen, ja, mach Verträge und so weiter. Ne? Klingt irgendwie ein bisschen spießig. Aber es ist halt, am Ende ist es halt irgendwie die Basis, auf die irgendwie das Unternehmen aufbaut und die ganz, die auch super relevant sein kann. Also ich habe das gerade erst bei einem Mandanten aus Hamburg, die sich dann jetzt wahrscheinlich mit dem Publisher streiten werden, vielleicht oder auch nicht, werden wir mal sehen, wo es dann geht, ja, wem gehören denn die Rechte jetzt? Ne? Was ist, konnten die dann jetzt einfach das für eine andere Plattform machen und so weiter? Ja. Und da stellt sich die Frage, wie sind dann die Rechte tatsächlich verteilt? Ne? Und am Ende wird es einen ärgern, dass man es irgendwie nicht richtig geregelt hat.
Ja.
Ja, vielen Dank. Ich muss ja auch nicht immer ein Anwalt sein. Also ich bin so ein, ja, klar, wenn man einen publichen Vertrag macht, sollte vielleicht irgendwie einer auf Games spezialisierter Anwalt raufgucken, einfach weil man irgendwie die Standardklauseln kennt und so weiter. Aber mein Gott, ey, wenn ich eine Regelung mache, so alles, was ich mit Games mache, da gehören die Verwertungsrechte mir, bumm, dann gucke ich mir das mal ran. Da musst du jetzt nicht zum Anwalt rennen und 500 Euro beim Anwalt ausgeben. Ja, also das ist dann irgendwie wieder Abzocke.
Ne? Ja.
Aber dass man sich überhaupt mal im Klaren ist und sei es, dass man sich im Prinzip eine E-Mail schreibt dazu, ja? Und dass man irgendwas Schriftliches hat, wie handhabe ich das? Ne? Dann kann man es immer noch mal irgendwann später verkomplizieren, wenn man 50 Mitarbeiter ist. Aber dass man sich das Problembewusstsein muss man haben. Ja, wo könnte das Problem daran liegen? Und das geht dann eben von Engine bis hin zu dem, was du am Anfang angesprochen hast. Wie mache ich das mit Pitches?
Mhm. Ja. Ja, dann warte ich erstmal wieder.
Ja, sonst noch jemand fragen? Oder hören alle Bus zu? Oder gucken sich, hören sich alle später?
Ja? Ich hätte eventuell noch einen, aber ich weiß nicht, ob sie sich da jetzt auskennen. Das ist doch sehr speziell.
Wenn ich gleich sagen, wenn du die Frage gestellt hast.
Und zwar geht es darum, ich möchte in meinem Produkt quasi bekannte Marken so umbenennen, dass man die ursprüngliche Marke nur noch, ein konkretes Beispiel, also man hat zum Beispiel einen Sportwagen von der Marke Audi und im Spiel heißt der zum Beispiel Gaudi. Ja. Darf ich das? Also inwieweit darf ich das?
Ja, kommen wir ins Markenrecht rein? Na, mit einem eventuell Abstecher zum UWG. Ist am Ende auch wieder eine Einzelfallfrage, muss ich leider immer wieder sagen. Ne? Im Grundsatz darf man fremde Marken nur dann benutzen, wenn es keine Verwechslungsgefahr gibt. Ja, das heißt, ich darf an dem Spiel nicht glauben, dass das zum Beispiel ein Produkt ist, das von Audi gesponsert ist. Ja, oder das ist eine Mischung aus Markenrecht und UWG-Fragen. Ich darf auch nicht den Eindruck erwecken, dass ich zum Beispiel einen Vertrag mit Audi habe, der mir genehmigen würde, diese Marken zu verwenden. Ja? Oder dass Audi dieses Spiel unterstützen würde. Ja, das gleiche im Namensrecht nach 12 BGB hätte man das gleiche Problem. Also es muss schon so verändert sein, dass nicht mehr weiß, dass es die Marke in dem Sinne ist. Ja, aber das ist natürlich eine Einzelfallfrage. Der Grad der Veränderung, die man haben muss, ist umso so größer, je bekannter und stärker die Marke ist, die man benutzt. Ja, also wenn das jetzt eine Marke ist, die eigentlich keine Sau kennt, dann kann das ein bisschen weniger ähnlich sein als beim Audi oder Telekom und so weiter. Ja, was ich definitiv nicht darf, ich darf natürlich jetzt irgendwie nicht, ich muss mit den Farben aufpassen, ne, die sind am Markenrecht zum Beispiel oft auch geschützt als Farbmarke. Ich darf die Logos nicht verwenden, auch nicht irgendwie in einer abgewandelten Form, weil ich dann eventuell auch wieder gegen Urheberrechte verstoße. Und wie gesagt, es darf keine Verwechslungsgefahr bestehen. Gaudi für einen, wenn ich für einen PC wäre vielleicht okay, Gaudi für ein Auto und dann hat das irgendwie vielleicht auch noch irgendwie drei Vierecke, die ineinander verkringelt sind, das ist dann vielleicht zu nahe dran. Ja, und diese Fragen haben natürlich eine extrem große Grauzone, ne, die man da machen muss. Und da wird man sich irgendwann fragen müssen, ja, wie sehr verfremde ich es und wie sehr riskiere ich, vielleicht auch gerade als junges Start-up, eventuell in einen Rechtsstreit mit einem großen Markenanbieter zu kommen, die wiederum ziemlich sicher, wenn sie meinen, dass das Fass verletzen könnte, auch erst auf einen Rechtsstreit ankommen müssen, weil die aus Markengründen nämlich ihre Marke verteidigen müssen, weil sie ansonsten wiederum ihren eigenen Markenschutz riskieren. Ja. Deswegen wäre ich mit sowas sehr, sehr, sehr vorsichtig. Ja, ein bisschen was Ähnliches hat man das bei Fußballspielen und so weiter. Ja, wie sehr muss ich das verfremden, damit ich da jetzt nicht irgendwie FC Bayern München und Hertha und sonst was in Spielen habe. Deswegen hatte Ascaron da damals immer irgendwelche Fantasienamen. Ja, und ich glaube, PES hat immer auch noch Fantasienamen und FIFA hat halt die Lizenz einfach, weil EA das Geld hat, dafür sich diese Sachen einzukaufen. Aber müsste man sich im konkreten Fall angucken, wie das Spiel ist. Ne? Man darf jetzt halt einfach auch nicht. Also es ist eine Mischung aus Markenrecht, Namensrecht und Wettbewerbsrecht, Gesichtspunkten, die man dabei beachtet.
Okay, danke.
Ja, kein Ding. Noch Fragen? 10 Minuten hätten wir noch.
Ich hätte tatsächlich eine Frage, die noch an diesem Thema tatsächlich auch noch anschließt. Meine letzte Frage war tatsächlich markenrecht spezifisch.
Okay.
Also jetzt wir als kleiner Indie-Entwickler, welche juristische Mindestabsicherung würden Sie uns praktisch anraten für unsere Spiele, Markenschutz und so weiter? Und ab welchem Aufwand oder welchen Aufwand muss man ungefähr betreiben, um einen halbwegs internationalen wirksamen Schutz zu bekommen?
Am Ende kann man natürlich extremer Aufwand treiben. Ne? Es sollte immer irgendwie im Verhältnis zu den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sein. Ne? Also 20 Marken in 50 Ländern über die WIPO anmelden und am Ende 36.000 Euro Kosten haben, macht irgendwie keinen Sinn, wenn ich mit dem Spiel 5.000 Euro Umsatz mache oder und so was.
Ne? Genau.
Grundsätzlich, und es ist immer die Frage, was man nebenher macht. Also das Markenrecht ergibt sich zum Beispiel bei Spielen durchaus auch zum Beispiel aus dem Werknamen. Mhm. Ja, weil das ist auch schon bereits geschützt. Also wenn ich jetzt ein Spiel mache, Super Pinguin Splasher XY, dann darf ein anderer jetzt nicht Super Pinguin Splasher XY als Spiel machen und auch nicht XYZ, weil das bereits eine Markenverletzung wäre, ohne dass man eine angemeldet hat. Das gleiche gilt für den Firmennamen.
Ja, der Firmenname da ist per se schon ein Schutz drauf.
Auf dem Firmennamen ist bereits ein Schutz drauf. Ja, es gibt drei Schutzaspekte. Das ist der Werkname, das ist der Firmenname und das ist die eingetragene Marke. Ja, das sind so die drei Schutzbereiche, die man im Markengesetz bereits einen Schutz bieten. Wir haben unterschiedliche Aspekte, die sind unterschiedlich stark ausgeprägt. Ja, und stellt sich, aber man muss dann aber abwägen, was man damit erreichen will. Wenn ich zum Beispiel, weiß ich nicht, ich will andere Produkte, beispielsweise wenn ich Merchandising-Produkte anbiete, dann bietet sich zum Beispiel eben an, dass man dann tatsächlich auch noch eine Marke dazu anbietet, weil man dann im gewissen Abwehrbereich stärker ist. Dann hat man zum Beispiel auch noch wieder Vernichtungsansprüche und Ähnliches. Ja. Und dann muss man sich überlegen, wo man das veröffentlicht. Also wenn man jetzt nur in Deutschland aktiv ist, dann reicht eine DE-Marke. Wenn man in Europa aktiv ist, dann bietet sich natürlich eine EU-IPO-Marke an, wobei man eben beachten muss, dass man seine Marke dann auch europaweit verteidigen muss. Also es kann dann durchaus sein, dass man dann zum Beispiel, weiß nicht, in Italien auch aktiv werden muss, wenn jemand die in Italien bräuchlich verwendet, weil sonst riskiert man wiederum seinen Markenstreit. Plus man muss dann natürlich auch ordentliche Rechts- oder Analyse machen, ob diese Marke nicht, weiß ich nicht, ob es da nicht eine gegenständige italienische Marke zum Beispiel gibt. Das kann, je nachdem wie unique der Name ist, kann das durchaus einigen Aufwand machen. Also viele machen aber natürlich einen Markennamen, weil sie dann umfangreich geschützt haben. Sie wollen das dann eben auch auf einer Webseite haben. Sie wollen Items verkaufen. Sie wollen, weiß ich nicht, umfangreich machen. Sie wollen dann irgendwie noch einen Song dazu machen, Musik rausgeben. Das soll also aus dem Markennamen sein. Und das hat für die Marke dann eben Marketing-Gesichtspunkte. Dann bietet sich das natürlich. Ja. Ansonsten ist Markenrecht das Einzige, was man braucht. Also man muss in Europa muss man keine Urheberrechte anmelden oder ähnliches, wie das früher in den USA war, sondern die entstehen automatisch nach europäischem Recht. Mhm. Ja, ansonsten ist Marke ist das halt das Relevanteste, an was man denken sollte. Damit man einfach wirklich alle Abwehr recht hat für alle Möglichkeiten.
Und auch als natürlich als Indie. Also das sollte man auf jeden Fall machen, ja?
Ja, wie gesagt, das ist immer, sollte man machen. Ich will niemanden. Also eine Marke hat auch, kommt auch mit Verpflichtungen mit. Ne? Also wie gesagt, man muss eine Marke zum Beispiel verteidigen. Ne? Kosten hat es natürlich auch. Ja? Also ich habe auch letztens eine Marke angemeldet, da musste der Mandant am Ende jetzt in zwei Sachen nochmal Klarstellungen reintragen, weil sich einige verletzt gefühlt hätten und in Widerspruch gegangen wären. Ne? Das hätte man dann so oder so sehen können, freiwillig gemacht, weil man keine Lust hatte, mit großen Playern juristisch zu streiten, hat den Mandanten auch nicht gestört. Aber es sind natürlich Kosten, die dann irgendwie einfach aufkommen, damit muss man rechnen. Dafür hat man aber natürlich einen starken Marketing-Gesichtspunkt. Man kann das auf anderen Ebenen verteidigen. Es kann wichtig sein, je nachdem, wie man das strukturiert, wenn man dann irgendwann ähnliche Produkte machen will, wenn man eine Produktfamilie eben aufbauen will, wenn man einen zweiten Teil aufbauen will.
Oder die IP vielleicht veräußern möchte an einen
Publisher. Ja, klar. Und wenn man die IP veräußern will, dann, selbst wenn es vielleicht juristisch gar nicht nötig war, dann fragt der Käufer vielleicht mal, habt ihr denn Markenschutz? Oh, ich habe keinen Markenschutz. Dann willst du mit dem sicherlich nicht diskutieren. Ja, nee, der Anwalt hat aber damals gesagt, das ergibt sich aber schon aus dem Produktnamen und so weiter. Mhm. Und dann will man halt so ein Bundle übertragen. Ne? Aber eine Markenberatung, je nach Konstruktion, ist die auch nicht ohne. Also da gibt es viele Sachen durchaus zu beachten, von Marketing und Business Development Gesichtspunkten bis hin zu den rein juristischen Fragen. Okay. Schaden wird es außer den Kosten in den meisten Fällen nicht. Ja, also klar, also wenn ich jetzt hier, weiß ich nicht, meine Marke plötzlich Electronic Sports nenne oder was auch immer ähnliches, ja, dann kannst du dir Probleme machen. Aber in den meisten Fällen wird es dir mehr Rechte geben.
Alles klar. Ja.
Gut.
Danke, Herr.
Ja, gar kein Problem. Danke, dass ein umfangreich Fragen gestellt hat. Ich hoffe, Mitschnitt dann tatsächlich mal noch ein paar Leute hören. Und ja, ich wiederhole das gerne. Am Ende ist es mir auch egal, ob das immer bloß mal tatsächlich 2, 3 zuhören und die restlichen sich dann irgendwie in den Mitschnitt anhören. Vielleicht haben wir beim nächsten Mal auch ein paar mehr, die dann wieder zuhören. Und wenn es sonst Ideen gibt, wie man es verbessern kann, mehr public machen kann, dann auch gerne einfach mal die Infos rangeben. Also ich glaube wirklich, dass solche Q&A für Entwickler auch wichtig sein
kann. Wir bauen jetzt einen großen Schneeball, da kommen immer mehr Leute rein.
Ja, also wie gesagt, das ist wichtig und ich würde auch gerne diese Q&A dann eben aufbauen, als im Sinne von vielleicht kann man dann irgendwann auch nochmal andere Profis mit reinholen, die dann die da helfen können. Ja,
weil ja, das klingt auf jeden
Fall gut. Man gerade als Indie kleiner Entwickler kann man nie genug haben und genug Learnings haben.
Absolut.
Um einfach erfolgreich zu sein. Und ich meine, ich selber habe seit 20 Jahren irgendwie jetzt die Erfahrung gesammelt, aber das, ja, wer jetzt irgendwie gerade von der Games Academy oder sowas kommt, der kann ja schlicht die Erfahrung nicht haben. Ne? Wichtig finde ich es immer nur, dass man sich, dass man so ein gewisses Problembewusstsein entwickelt und dass man sich selber mal klar macht, wann brauche ich vielleicht Hilfe. Also das Schlimmste ist, wenn man sagt, so, ja, nee, ein Anwalt oder auch ein Berater oder ein Buchhalter oder was kann ich mir nicht. Meistens ist das halt ein Fehler. Also man spart da meistens am falschen Ende. Und das gilt bei allen Sachen. Ja, wenn man alles ordentlich strukturiert, dann baut man sich seine eigene Zukunft auf und wird sicherlich in ein paar Jahren davon profitieren, dass man einfach eine Struktur aufgebaut hat, an der man immer wieder zehren kann, Assets, von denen man immer wieder arbeiten kann, eine Engine hat, mit der man immer weiterarbeiten kann, nicht alles doppelt und dreifach machen muss, ein Netzwerk an Freelancern und so weiter aufgebaut hat, mit dem man arbeiten kann, die man auch vertraglich nicht irgendwie beschissen hat, mit dem man sich nicht gestritten hat, weil man immer auf faire Verträge auch geachtet hat, weil man einfach ein ordentlicher, ein gewissenhafter Geschäftsmann war. Also meiner Erfahrung nach in 20 Jahren Berufserfahrung hat sich das einfach immer bezahlt gemacht. Einfach auch ein ehrlicher und ein fairer Geschäftsmann zu sein. Ne? Gut, wenn es sonst jetzt nicht gibt, würde ich mal den Quakebot beenden und dann ist auch die Aufnahme erstmal beendet.